Heute bei «Apropos» «Ein Arzt schafft sich zu Tod». Urs Schwarz war Neurolog und ein Koryphäe auf seinem Fachgebiet. Er war ein Arzt mit einer außergewöhnlichen Karriere, die in seinem Spital als Legende bezeichnet wurde. Aber er war auch wahnsinnig arbeitstüchtig, immer erreichbar, Tag und Nacht. Ganze 17 Jahre lang hat er keine Ferien gemacht, bis er zusammengebrochen ist und krank wurde. 2021 ist Urs Schwarz gestorben an den Folgen von übermässiger Arbeit. Wie geht das? Wie kann es sein, dass sich ein Mensch zu Tod arbeitet? Und warum hat ihn niemand gestoppt, auch nicht seine Vorgesetzten? Die Antworten darauf sind nicht ganz einfach. Und doch haben Katrin Boss und Thomas Knellwolf vom Tamedia Recherchedesk viele Antworten gefunden. Sie haben die Geschichte von Urs Schwarz für das Tagimagi aufgearbeitet. Und heute sind sie zu Gast in einer neuen Folge von «Apropos», einem täglichen Podcast vom Tagesanzeiger, der Berner Zeitung und der Basler Zeitung. Ich bin Alex Arecker. Hallo Katrin, hallo Thomas.
Hi.
Salut Alex.
Wir werden die Geschichte jetzt breit aufrollen, von hinten. Zuerst aber mal nimmt es mich schon Wunder. Wie sind ihr auf die Geschichte gestossen? Und vor allem, warum ist auch die Familie bereit gewesen, euch so nahe hinzulassen, ihr Leben und das vom Urs Schwarz?
Ja genau, die haben sich bei mir gemeldet. Also die Frau hat sich gemeldet. Ich glaube, einer der Gründe war, dass sie eine Art weisses Gefühl hatten, sie wollten ihm noch eine Art einen Hommage geben, also ihm irgendwie gerecht werden. Weil es hat keine Gedenkveranstaltung gegeben. Aus verschiedenen Gründen ist das irgendwie nicht zustande gekommen. Und ich glaube, das hat bei ihnen irgendwie das Gefühl gegeben, es ist nicht abgeschlossen. Und darum haben sie jemanden gesucht, der sich dann wieder da nimmt. Und es ist ihnen darum auch wichtig gewesen, dass wir so näher herankommen, oder? Also, dass wir nicht einfach oberflächlich irgendeine Geschichte erzählen, sondern ihm, am Urs Schwarz, gerecht werden und ihm sehr, sehr näher kommen. Und du das auch ihnen selber. Für mich ist sehr schnell klar gewesen, dass die berührende Geschichte von Urs Schwarz eben auch sehr viel mit uns selber zu tun hat, mit jedem und jeder von uns, wie wir mit Arbeit umgehen. Und darum hat es uns auch speziell interessiert, uns mit dem auseinanderzusetzen.
Wir erzählen die Geschichte von Urs Schwarz nicht vom Ende von seinem Leben her, sondern wir starten am Anfang. Erzähl mal ein bisschen, woher kommt er, wie wächst er auf?
Der Urs Schwarz, der ist 1956 in Schaffhausen geboren. Der Vater war Militärpilot und die Mutter war Coiffeurin und später Hausfrau. Und der Beruf vom Vater war dann der Grund, dass schon bald die Familie auf Dübendorf gezogen ist, wo damals einen Militärflugplatz hatte. Der Urs Schwarz war ein sehr guter Schüler, hat etwas gemacht, was dort fast noch niemand gemacht hat als Hobby. Er hat programmiert und er hat auch mit einer Militärpilotenkarriere geliebäugelt. Auch mit etwas richtig programmieren und so, aber hat dann Medizin studiert an der Uni Zürich und wie viele gute Medizinstudierende an der Uni landet es dann beim Universitätsspital, so auch er.
Also man hört schon ein bisschen raus, es zeichnet sich also schon früh ab, dass er fleissig ist.
Ja, also er hat dort schon sehr viel geschafft, beziehungsweise er ist dann in den USA. Das ist auch nicht eigentlich so üblich, oder, dass man die Assistenzzeit unterbricht. Er hat sie unterbrochen und ist in den USA sozusagen zu einem Forschungssemester. Es ist dann viel mehr geworden, es sind einige Jahre geworden, an ein sehr berühmtes Augeninstitut, weil er hat sich angefangen für die Neurologie interessieren, oder? Er hat faszinierend gefunden, wie das Hirn funktioniert, wie die Augenbewegungen können gewisse Krankheiten anzeigen und Hinweise geben, zum Beispiel für Demenz. Das ist dann auch etwas, was er sich sehr dafür interessiert hat. Im späteren Leben.
Ihr habt mit mehreren Familienangehörigen vom Urs Schwarz geredet, sehr viel geredet. Wie haben Sie ihn von diesen früheren Zeiten in Erinnerung?
Ich habe mich mit der Schwester unterhalten und die ist selber auch Ärztin geworden und hat von dem her eine besondere Beziehung zu ihm. Sie hat ihn schon als spezielle Persönlichkeit auch geschildert und sie hat gesagt, sie hätte damals in frühen Jahren gedacht, dass er völlig im Spital, in der Forschung, in der Medizin wird aufgehen, im Spital wohnen wird und nie heiraten.
Mit einigen hat sie recht, mit dem Heiraten aber nicht.
Genau, ja, weil in den USA hat er doch dann wenigstens noch ab und zu einen Buchclub besucht. Also nicht nur geschafft, immer bis tief in die Nacht, sondern auch noch so ein bisschen etwas wie Freizeit gehabt. Und bei diesem Buchclub, das ist mir dann beschrieben worden von der Familie, hat es am Abend so einen Vortrag gehabt, eben über Neurologie, über Augenbewegungen und so. Und dann ist eine junge Frau da gesessen, sie selber Neurowissenschaftlerin, aber nicht auf diesem Gebiet, und hat dann ihrem Nachbar gesagt, hey, hallo, verstehen Sie irgendetwas? Ich verstehe kein Wort, was der da erzählt. Und der Nachbar war Urs Schwarz, wo das ja sein Spezialgebiet ist, und hat dann gelächelt und gesagt, yes, I know some about it. Er wusste einiges über das. Und so haben sie sich kennengelernt, haben sich verliebt und später auch geheiratet.
Und dann kommen sie irgendwann zurück in die Schweiz, auf Zürich nämlich.
Ja, genau. Und zwar nicht nur die Urs und Caroline Schwarz, sondern sie kommen schon zu dritten, weil die Tochter Emily, die ist 1992, da sind wir jetzt, ist sie geboren, noch in den USA. Und der Urs Schwarz kehrt mit ihrer Familie 1993 zurück auf Zürich. Sie kommen dann das zweite Kind über, eine zweite Tochter, die heisst Megan. Und er startet wieder beim Universitätsspital, setzt dort seine Assistentenausbildung fort und ja, ist die andere Assistentinnen und Assistenten, also so heisst es auch in einer Mitarbeiterbeurteilung, ist schon weit überlegen und er steigt dann ganz schnell auf.
Wann realisiert denn Caroline, dass ihr Mann alles der Arbeit unterordnet und wie geht sie auch mit dem um?
Also eigentlich merkt sie das, glaube ich, vor allem nach der Geburt von der Megan. Weil dort ist er schon am Unispital, wie der Thomas gesagt hat, schon total am Aufsteigen, am Zeug aufbauen, hat eine ganze Station, also so eine spezielle Station aufgebaut, wo es eben um die Untersuchung von Augenbewegungen geht und so. Und wo das Kind geboren ist, hat er eigentlich zwar sicher sehr viel Freude, aber eigentlich keine Zeit. Also sich um das Neugeborene zu kümmern oder seine Frau zu unterstützen, ist sogar eigentlich eine Zeit, wo er seine Ferien an einem Mitarbeiter im USZ überschrieben hat. Hat Caroline von dem nichts gesagt. Und sie hat uns erzählt, ja, sie sei dort schon auch ein bisschen wütig und enttäuscht gewesen natürlich, weil sie frisch in der Schweiz mehr oder weniger, oder? Als Amerikanerin nicht verwurzelt da, sehr allein klar geworden ist mit diesen zwei kleinen Kindern. Also sie hat irgendwie die Heim alles gemanagt, hat die Kinder betreut, aufgezogen und er ist eigentlich von dann an schon praktisch am USZ gelebt, mehr oder weniger.
Und er hat dann auch noch weitere Aufgaben angenommen, oder?
Ja, er ist dann eben vom Assistent zum Oberarzt und dann zum leitenden Arzt aufgestiegen. Das ist etwas vom Höchsten, was man erreichen kann im Universitätsspitalbereich. Er hat eigentlich alles gemacht. Er hat geheilt, er hat beraten, er hat geforscht. Computerbasierte Medizin hat er mit aufgebaut am Universitätsspital Zürich. Da ist auch ein Schwerpunkt gewesen, den er aus den USA mitgebracht hat. Da ist Neuland gewesen. Und er hat auch sehr viel gelernt. Also, von dem her haben ihn auch viele Studierende kennengelernt, weil er hat pro Semester mehrere Lehrveranstaltungen gehabt. Und wenn man Medizin studiert hat in Zürich, ist man mit höchster Wahrscheinlichkeit mal an Urs Schwarz gelangt. Und es ist so weit gegangen, dass man am Universitätsspital Zürich, und dort ist die Abkürzung USZ, gesagt hat, da heisse Urs Schwarz Zentrum.
Was bedeutet die Zeit für seine Familie? Also er ist immer mehr präsent, macht Lehrveranstaltungen, hat seine medizinische Tätigkeit am Spital.
Ja, das ist ja das, was man sich auch vorstellen kann und sicher auch in vielen Familien passiert, dass er einfach nicht mehr rum ist. Also die Kinder erzählen das, also die Töchter, jetzt sind es natürlich erwachsene Frauen, leben in den USA, aber sie erzählen, wie er halt zum Teil entweder gar nicht rum war oder wenn er rum war, immer am Telefon. Also zum Beispiel, sie erzählen von Weihnachtsanlässen bei den Grosseltern, wo er eigentlich ständig am Telefon war, um irgendwelche Ärzte und Ärztinnen zu beraten oder sonst medizinische Auskunft zu geben. Und dass er fast nie zum Nachtag war, dass sie mich haben müssen warten, und zwar noch als Kind im Primarschulalter, bis er dann endlich mal heimgekommen ist. Sie erzählen aber auch lustige Sachen. Sie sagen, er war ein lässiger Typ gewesen. Wenn er dann gekommen ist, hat er ihnen Geschichten vorgelesen, hat mit ihnen Horrorfilm geschaut, vielleicht nicht gerade im Primarschulalter, ein bisschen älter, obwohl sie die nicht hätten schauen dürfen. Aber wie die Mutter schon im Bett war, hat er das mit ihnen gemacht. Er hat ihnen einen Herdöpfelstock gekocht und so. Hat ihnen einen Computer aufgebaut, neben seinem, den er geschafft hat die ganze Nacht, damit die nebenan Spiele machen können. Also, er hat in seinem Rahmen doch probiert, ein Vater zu sein für sie. Und sie empfinden das auch. Also, sie haben auch schöne Erlebnisse, aber sie waren zum Teil auch wütig auf ihn.
Man hört es schon ein bisschen aus, oder? Ihr seid gerade durch die Gespräche mit den Angehörigen von Urs Schwarz seinem Wesen extrem nahe gekommen. Könnt ihr euch erklären, warum er sich das enorme Arbeitsvolumen aufhält?
Er hat sich, glaube ich, einfach verantwortlich gefühlt. Und ich würde sagen, wenn er in der Pfadi gewesen wäre, er ist einfach allzeit bereit gewesen, hat irgendwie auch gefunden, mit der Zeit, oder sehr wahrscheinlich schon von Anfang an, er sei unentbehrlich, er hat auch gutes Feedback bekommen und irgendwann hat er wie nicht mehr zurück können. So erkläre ich mir das irgendwie.
Ja, das hat ja die Frau von ihm auch mal noch erklärt. Also mit der Caroline haben wir über das geredet. Sie hat gesagt, es war so eine Mischung zwischen der Kultur, die im Spital geherrscht hat, nämlich eine Kultur, wo man einfach ständig bereit muss sein, muss da sein, man muss viel leisten. Man ist nicht nur Arzt oder Ärztin, sondern man muss auch noch forschen, muss noch publizieren. Und wenn man das dann macht, dann kommt man Lob über, dann wird man so wie auf eine Bühne aufgesetzt, oder? Dann wird man auch in der Fachwelt wahrgenommen und so. Und wenn man so veranlagt ist wie der Urs Schwarz, eben, wo hilfsbereit, Empathie, aber auch vielleicht vom Selbstbewusstsein. Es braucht, dass man sich unentbehrlich fühlt. Diese Kombination zusammen kann dazu führen, und das war bei ihm so, dass man irgendwann nicht mehr zurück kann.
Machen wir einen Schritt weg von der Geschichte von Urs Schwarz. Die Geschichte steht nämlich auch für eine ungesunde Arbeitskultur. Was bringt ein Mensch dazu, bis zur Erschöpfung zu arbeiten?
Ja, wir haben über das mit einem Experten geredet, mit dem Georg Bauer, einem Professor für öffentliche Gesundheit. Er ist selber Mediziner. Und das war ein sehr interessantes Gespräch. Und er hat uns gesagt, dass wir eigentlich alle mit besonderen Glaubensgrundsätzen aufgewachsen sind.
Ich glaube, das hat viel tatsächlich mit unserer Sozialisierung zu tun, wo wir ja von früh auf, je nachdem, wie man erzogen wird, auch so Glaubenssätze halt mitbekommt, so wie Dinge, sei perfekt, sei beliebt, sei unabhängig, behalte die Kontrolle, halte durch. Und je nachdem, wie man das halt gelernt hat früh auf, dass ich erst dann eigentlich genüge, wenn ich wirklich eben super beliebt bin, mich als total perfekt erweise, immer das Gefühl habe, ich muss noch bis zum Letzten durchhalten, nur dann bin ich eigentlich wert, hier in dieser Welt sozusagen unterwegs zu sein, dann kann das natürlich das schon verstärken.
Und das, ja, das wirkt sich halt dann auf unsere Arbeitsmoral aus und kann dazu führen, dass wir unserer Gesundheit und unseren privaten Bedürfnissen viel zu wenig Raum geben. So erklärt er es.
Und nimmt das generell zu, so der Arbeitsethos?
Ja, ob es der Arbeitsethos ist, weiss ich nicht, aber er hat das auch sehr gut erklärt, dass die Arbeitsumgebung führt dazu, also immer effizienter, immer mehr technische Umgebung, die dazu führt, dass wir immer erreichbar sind, dass wir immer am Handy sind, dass wir eigentlich immer arbeiten können. All das führt dazu, das zeigen die Umfragen, ja, dass die Leute sich immer mehr unter Stress fühlen, dass immer mehr Leute angeben, also Zahlen zeigen, dass jede dritte Person eigentlich sagt, dass sie mehr leisten muss in ihrer Arbeit, als sie im Grunde genommen verträgt, verkraften kann, also dass die Leute erschöpft sind. Das ist etwas, was zunimmt, tatsächlich, und ja, es ist ungesund.
Ist man denn in der Medizinbranche besonders gefährdet, sich zu überarbeiten oder zu überlastet sein?
Ja, das haben wir mit verschiedenen Experten besprochen. Das leuchtet ja eigentlich ein. Es ist, glaube ich, nicht allein nur die Medizinbranche. Und man muss auch aufpassen, dass man die auch nicht überhöht, oder? Also es gibt auch viele Leute, zum Beispiel in der Gastro oder in der Logistik oder so, die sehr, sehr streng arbeiten, wenig Kontrolle haben über das, was sie können oder dürfen machen, wenig Einfluss haben, und das ist sehr frustrierend. Die leiden auch unter sehr viel Stress. Aber Ärzte und Ärztinnen, mit der Empathie, du lässt einfach einen Patienten nicht auf dem Operationstisch liegen, nur weil deine 9 Stunden vorbei sind. Es gibt einfach dort gewisse Zwänge, die dazu führen, dass man sehr lange muss arbeiten muss. Aber auch die Empathie, die ja dazu führt, dass man überhaupt Ärztin wird, die kann bedeuten, dass man sich eben selber zu wenig schaut und sich nicht schützt. Der Professor Bauer, den wir ja vorher angesprochen haben, hat das auch sehr schön erklärt.
Ja gut, das würde ich schon sagen, weil natürlich der ärztliche Beruf von vornherein, den Anspruch hat, Menschen in Notsituationen zu helfen. Und dann ist natürlich immer das Überleben des Patienten noch wichtiger als meine eigene Gesundheit. Und man weiß davon daher auch, dass tatsächlich die Suizidalitätsrate bei Ärzten relativ hoch ist, was sicher damit zusammenhängt, dass man eben da halt dann gut gemeint für Patientinnen auch über die eigenen Grenzen geht.
Bevor wir zurück zu seiner Geschichte kommen, welche Rolle spielt der Erfolg?
Ja, man muss da vielleicht sagen, dass der Urs Schwarz nicht so wie der grosse Narzisst wirkt, der öffentlich im Vordergrund drängen muss. Wir haben da schon andere Beispiele gehabt von Mediziner, da kann ich glaube nur maskulin nehmen, wo da viel mehr der Fall war, Chefärzt, wo Narzissmus ein grosser Antrieb ist. Bei Urs Schwarz spielt der Erfolg schon eine Rolle, und der ist ein Ansporn, noch mehr zu arbeiten, immer alles gut zu machen, omnipräsent sein, Leben zu retten. Und eben, er kommt da immer die guten, hervorragenden Mitarbeiterbewertungen über Jahre, wo immer gesagt wird, eigentlich, du hast schon fast unmenschlich viel geleistet, aber mach einfach weiter so oder ein bisschen noch mehr. Und man kann sich vorstellen, dass einem so etwas antreibt und auch positiven Stress freisetzt. Aber irgendwann einmal geht es einfach nicht mehr, weil der menschliche Körper, der menschliche Geist ist nicht nur gemacht, um nur zu arbeiten.
in welcher Verantwortung stehen grundsätzlich die Vorgesetzten, damit ich mich nicht bis zur Erschöpfung überarbeite?
Ja, arbeitsrechtlich ist es ziemlich einfach. Das Arbeitsgesetz, das schreibt vor, dass der Arbeitgeber dafür verantwortlich ist, dass sich ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin nicht überarbeitet. Es gibt die Fürsorgepflicht, aber ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin, die haben auch eine Mitverantwortung. Also man sollte auch selber schauen, dass man sich nicht überarbeitet. Und beim Urs Schwarz haben alle Seiten versagt oder ihre Verantwortung nicht wahrgenommen. Das ist jetzt einfach das Arbeitsrecht, strafrechtlich sieht es ein bisschen anders aus. Da ist beim Fall von Urs Schwarz dann auch untersucht worden. Es hat eine Strafuntersuchung gegeben gegen den Vorgesetzten von der Staatsanwaltschaft Zürich. Die haben nach dem Tod untersucht, ob da Fehler passiert sind, die strafrechtlich relevant sind, und haben ermittelt wegen fahrlässiger Tötung. Aber das Verfahren ist dann eingestellt worden. Da sind auch die Hürden im Strafrecht recht hoch. Und in der Einstellungsverfügung ist dann auch gesagt worden, ja, der Urs Schwarz ist in erster Linie, insbesondere als Arzt, für seine Gesundheit selber verantwortlich. Es ist ein bisschen eine Umkehr vom Arbeitsrecht.
Ja, genau. Ich habe das auch noch interessant gefunden. Wir haben das dann noch genauer bei Experten abgefragt, oder? Weil man hört ein bisschen aus im Fall Schwarz, dass ja, wenn man in einer Kaderposition ist, muss man selber schauen. Und der Arbeitsrechtler, der mich dort beizogen hat, hat uns gesagt, das stimmt klar nicht. Also Vorgesetzte haben auch bei Kaderleuten wirklich die Fürsorgepflicht. Und sie haben auch das Recht, es durchzusetzen, also nicht nur zu mahnen und der andere sagt, er geht dann schon empfehlen und geht gleich nicht. Das geht im Grunde noch nicht. Also man kann bis zu den Badge wegnehmen oder irgendwie den Zugriff zum Computer verweigern. Dort sind Arbeitgeber in der Pflicht, wirklich etwas zu unternehmen. Man muss sich nicht einfach zuschauen.
Damit zurück zu der Geschichte vom Urs Schwarz. Auch dort wird das Eingreifen von den Vorgesetzten eine Rolle spielen, wie wir schon erwähnt haben. Was lässt er sich über die Jahre alles für Aufgaben auf? Könnt ihr uns kurz eine Übersicht geben, was er dort alles macht?
Nein, da würde ich jetzt wirklich die Sendung sprengen, oder? Weil da gibt es eine ganze Liste in seinem CV. Da ist eine Seite oder mehr und relativ klein gedruckt. Aber die wichtigste kann man sagen, da ist ein Konsiliardienst, den er aufgebaut hat, den er dann auch allein bestritten hat. Er hat eigentlich alle anderen Kliniken vom Universitätsspital hat er beraten bei neurologischen Fragen. Und die tauchen natürlich überall auf im Notfall. Also immer gibt es irgendein Problem mit Hirn und ja, ähnlichen Organen, oder? Darum ist er auch Tag und Nacht immer irgendwo hergerufen worden. Und wer die Anlage kennt oder die Anlage kennt, weiss, dass er weit verzweigt ist. Mittlerweile über die ganze Stadt verteilt und er ist da hier und her geheilt, oder? Und die zweite grosse Aufgabe, die er auch noch hatte, neben vielen anderen, die er auch ähnlich beansprucht hat, war die Hirntodbestimmung. Da geht es darum, dass der Hirntod von einer Patientin oder von einem Patienten bestimmt wird und dass dann die Organe entnommen werden können, wenn man das darf, und dann versucht wird, mit diesen Organen über die anderen das Leben zu retten. Und die Aufgabe hat er sogar auch noch in anderen Spitälern erledigt. Also er war dann nicht nur in Zürich, sondern auch in anderen Spitälern im Kanton. Und ja, das ist natürlich auch etwas, was täglich und nächtlich stattfindet und wo sich nicht vertreibt mit irgendwelchen Arbeitszeiten.
Also der Urs Schwarz ist rund um die Uhr irgendwie im Einsatz gestanden. Das beeinflusst auch zunehmend sein Privatleben. Wann nimmt er seine letzten Ferien?
Er reist 2001, ist das, glaube ich, mit der Familie nach Kalifornien. Das ist so weit die letzten Ferien, die er genommen hat, wo sie zusammen mit den zwei Kindern Familie in Amerika sind besuchen. Ich glaube, sie waren 2 Wochen da, wenn es mir recht ist. Und das ist 2001, das sind die allerletzten Ferien. Also 17 Jahre lang, bis dann der Zusammenbruch kommt, der dann leider passiert. 17 Jahre lang ist er eigentlich nie mehr in die Ferien gegangen. Er hat die Wochen sowieso, aber er hat die Wochenende durchgeschafft. Ja, das hat sich gezeigt in der Familie. Die sind auch dann zunehmend natürlich unzufrieden geworden. Das erklären die Töchter, aber auch die Frau. Das viele Arbeiten hat sich natürlich dann ausgewirkt. Er ist erstens mal nie rum gewesen, logisch, aber er ist auch unleidiger geworden. Er ist nicht mehr so lässig gewesen, um dabei zu sein. Haben Töchter gefunden wie früher. Also es hat einen Wandel stattgefunden. Durch das unglaublich viele Arbeiten und nie Ferien.
Und das hat auch gesundheitliche Auswirkungen auf ihn, oder?
Ja, das ist auch wieder ein Wechselspiel. Er hat dann Beschwerden bekommen an den Füssen, sehr wahrscheinlich vom vielen Laufen, und dann hat jeder Schritt wehtun. Und er hat dann angefangen, auch sich selber Medikamente zu verschreiben oder zu geben, und hat Medikamente genommen, Schmerzmittel und Cortison, die auf Dauer auch schlimme Nebenwirkungen haben, wenn man sie zu lange nimmt.
Genau, und das haben wir auch von Experten gehört, dass das leider viele Ärzte und Ärztinnen machen. Auch andere Menschen versuchen eben, sich im Arbeitsprozess fit zu behalten, auch wenn sie es eigentlich nicht sind, indem sie Medikamente, Schmerzmittel nehmen, Opioid. Kennen wir das Thema? Aber bei Ärzten speziell, die sind natürlich an der Quelle, die können sich das jederzeit selber oder von anderen verschreiben lassen. Und das ist sehr gefährlich.
Wie euch im Text ja auch sehr eindrücklich wird, man sieht ihm ja auch an, dass es ihm nicht mehr gleich geht. Man sieht seine Beschwerden. Wie reagieren seine Vorgesetzten auf das?
Ja, am Anfang hinkt er einfach oder geht langsamer. Früher ist er anscheinend durch die Gang gesprungen, von einem Ort zum anderen. Und jetzt nimmt er auf einmal den Lift und so. Und das sieht man, das bemerkt er. Eine Pflegeleiterin, die ihn gut kennt, bemerkt das schon 2012. Und eigentlich von den Vorgesetzten reagiert niemand. Obwohl ihm die Schmerzen und die gesundheitlichen Probleme angesehen sind. Und das ist natürlich in einem ärztlichen Umfeld sehr, sehr verstörend. Es gibt dann aber erst 2016, also 4 Jahre nachdem die Mitarbeiterin das schon beobachtet hat, eine besondere Massnahme, die aber nichts bringt für die Gesundheit von Urs Schwarz. Der Urs Schwarz hat ja jetzt wirklich jahrelang durchgearbeitet und hat sich riesig viele Ferienansprüche angehäuft. Die sind dokumentiert, das sind 380 Ferientage. Also da lange zum 1,5 Jahr Ferien nehmen, wenn man die Wochenende auch noch einberechnet. Und das Spital reagiert einzig damit, dass man ihm sagt, dass man die Ferien muss streichen, und zwar 350 von 380 Tagen. Man lässt ihm dann noch 30 Tage und den Rest streicht man ersatzlos, also ohne Bezahlung oder irgendwelche andere Vergütungen. Die sind einfach weg.
Sie haben ihm so eine Vereinbarung unter die Nase gehabt. Sie haben ihn jetzt aufgefordert, er soll Ferien machen, dann mache ich es aber nicht oder so und darum denke ich mir, das jetzt streichen. Und er hat es unterschrieben und gesagt, ja okay, er hat sich das einfach gefallen lassen.
Also er akzeptiert, er lässt sich die Ferien streichen. Wie geht es ihm zu diesem Zeitpunkt gesundheitlich?
Ja, die Gesundheit verschlechtert sich. Sehr wahrscheinlich auch durch den Cortison, man kann sagen Konsum oder vielleicht auch in dem Fall dann letztlich Missbrauch. Er kommt ein sogenanntes Cushing-Syndrom über. Das ist eine hormonelle Störung, die eben bei zu viel Einnahmen von Cortison auftauchen kann. Betroffene haben dann einen zu hohen Blutdruck, Stimmungsschwankungen, oft auch Diabetes und ein erhöhtes Risiko für Infektionen. Und viele nehmen auch zu, kommen ein sogenanntes Mundgesicht über. Andere Teile des Körpers sind vielleicht eher dünn. Ein Teil dieser Symptome hat auch Urs Schwarz. Und er hat nach wie vor Schmerzen beim Gehen und erscheint zum Teil sogar bei Sitzungen im Rollstuhl.
Also das so zu sehen, muss ja auch für die Frau und die Töchter unglaublich belastend gewesen sein.
Ja, vor allem verstörend haben die Töchter uns auch erzählt, verstörend war zu sehen, dass er nichts unternimmt oder dass er nicht in der Lage ist, sich auch selber zu helfen. Also sicher sind sie auch wütig gewesen, das hört man auch bei der Frau raus, dass das Spital nicht früher eingegriffen hat. Auch die Pflegeleiterin, die Thomas vorher erwähnt hat, hat auch gesagt, die hätten ihn müssen stoppen, die hätten etwas müssen machen. Und das ist nicht passiert. Und die Kinder haben dann, also die jungen Frauen in den USA im Studium, an der Weihnacht, 17, Ende 17, haben ihm dann gesagt, wir kommen an der Weihnacht nicht in die Schweiz, außer du gehst jetzt zum Arzt, sonst kommen wir nicht. Aber er hat sich einfach nicht auf eingelassen. Er hat einfach das irgendwie nicht geschafft oder hat keine Zusicherung können geben. Und dann sind sie halt dann doch gekommen, haben sie natürlich nicht können durchziehen, die Presse sind dann gleich gekommen. Haben ihn dort konfrontiert und Megan hat ihm gesagt, Dad, du stirbst, wenn du jetzt nicht etwas unternimmst, du wirst das nicht überleben. Und sie haben gesagt, er hätte nichts können sagen in dem Sinne, er hätte nichts können machen. Sie haben nur noch brüllt und sie haben verzweifelt und haben gemerkt, das wird er nicht überleben.
Irgendwann reagieren aber seine Vorgesetzten. Wann ist das und warum?
Ja, also in dem Zeitraum sind es eigentlich nicht die Vorgesetzten, sondern Kollegen, in dem Fall nur Männer. Die anderen damalig leitenden Ärzte von der neurologischen Klinik, die machen so eine Art wie eine Geheimsitzung, weil sie sehen, dass am Urs Schwarz sehr schlecht geht und dass er auch irgendwie die Arbeit nicht mehr gleich gut stemmen kann wie vorher. Vorher ist natürlich alles tadellos, sogar super perfekt gewesen und jetzt auf einmal haben sich Sachen eingeschlichen, die nicht mehr ganz perfekt sind. Und sie macht eine Besprechung und stellt eigentlich eine Forderung an den Klinikdirektor, an ihren gemeinsamen Vorgesetzten, dass er etwas unternimmt. Und es Gibt denn in der Folge, das dauert auch alles dann irgendwie Monate, gibt es dann ein kleines Einschreiten von dem Klinikdirektor? Er beschafft zum Beispiel ein zweites Nottelefon, dass nicht immer, wenn Notfälle sind, der Urs Schwarz gerufen wird, sondern auch andere, dass das Bicke sozusagen verteilt wird auf mehrere Leute. Das Problem ist, das erste Telefon, das ist am Urs Schwarz, sein persönliches oder Arbeitstelefon, das er immer dabei hat, und die meisten rufen immer noch bei ihm an, weil auf ihn ist einfach Verlass.
Bessert sich denn die Situation von Urs Schwarz ein bisschen nachher oder bleibt es gleich?
Ja, ein bisschen. Also ich meine, offensichtlich sind alle alarmiert und haben jetzt eingesehen, dass da etwas eigentlich müsste passieren. Aber eigentlich ist es schon zu spät, muss man sagen. Das sind Vorgesetzte und auch das HR wird dann irgendwann involviert und bittet ihn jetzt endlich mal Ferien zu machen, eine Woche. Er sieht einfach nicht ein, dass er so krank ist, beziehungsweise er schafft es nicht, oder? Zu sehen, wie dramatisch seine eigene Situation ist und willig dann in Ferien zu machen, aber erst 5 Monate später. Und das Spital zwingt ihn nicht. Also, wie der Arbeitsrechtler gesagt hat, den Badge abzugeben oder nicht mehr in den Computer reinzugehen, bevor er jetzt nicht endlich sich erholen kann. Sondern er schafft einfach weiter. Und darum nimmt die Geschichte den fatalen Lauf, den es dann nimmt.
Was passiert denn?
Ja, im Februar 2018 merkt der Urs Schwarz in einer Nacht, dass es ihm wirklich schlecht geht. Und er schafft es am Morgen früh noch, sich selber ins Universitätsspital zu fahren, läutet dort auch noch einer Kollegin an, aus dem Auto. Aber dann bricht er in der Parkgarage zusammen, organversägt, und sein Leben hängt dann an einem dünnen Faden. Er kann noch in Notaufnahme gebracht werden, und er kämpft eigentlich die folgenden Monate um sein Leben. Teilweise, wenn es ihm wieder ein bisschen besser geht, versucht er wieder zu arbeiten, schon am Tag von seiner eigenen Einlieferung. Aber richtig zum Arbeiten kehrt er nicht mehr zurück. Er verbringt ein Jahr ununterbrochen als Patient im Universitätsspital und auch in anderen Spitälern. Und 4 Monate davon ist er auf der Intensivstation und es reiht sich Komplikation an Komplikation. Das Universitätsspital da reagiert relativ schnell. Bereits 7 Monate nach dem Zusammenbruch beantragt die Personalabteilung vom Spital bei der Pensionskasse, dass eine Berufsunfähigkeit von Urs Schwarz geprüft wird. Das ist dann etwas, was so richtig IV gehen kann. Und bei Urs Schwarz geht es dann auch richtig IV. Also es gibt eine Begutachtung und der Urs Schwarz wird dann letztlich für teilinvalid erklärt. Gegen seinen Willen.
Das ist in welchem Zeitraum?
Das ist noch im Jahr 2018, wo er im Spital ist. Der Urs Schwarz will dann kämpfen, will sich wehren gegen die Abschiebung, wie er es empfindet, in die IV. Er denkt, er könne zurückkehren zur Arbeit und ja, seine Arbeit wieder aufnehmen, aber das Universitätsspital will das nicht zulassen. Und letztlich ist es dann so, dass der Urs Schwarz eigentlich erschöpft vom Kämpfen von sich selber aus kündet.
Und das ist jetzt das, was Thomas jetzt beschrieben hat, auch eigentlich das, was die Familie so wahnsinnig ärgert. Oder? Sie sehen, sie arbeiten über so lange Zeit. Er hat so viel dem Spital gegeben, den Patienten und Patientinnen, aber auch im Spital war mega loyal, 100% bzw. 200% immer rum. Und im Moment, wo er krank geworden ist, wo er nicht mehr einsatzfähig oder nicht mehr leistungsfähig war, in dieser Art und Weise, hat er sich sehr, sehr schnell abgeschoben gefühlt. Also das war sehr kränkend gewesen. Und ich glaube auch für die Familie sehr kränkend, das Spital so schnell eigentlich, so haben sie es empfunden, alles unternommen haben, um ihn sozusagen loszuwerden. Und ich glaube, das ist vielleicht ein Grund, warum wir jetzt alle da stehen, warum sie sich wollen wehren und seine Legacy sozusagen haben wollen in die Öffentlichkeit tragen, weil sie das als eine unglaubliche Ungerechtigkeit empfindet.
Er akzeptiert es dann auch nicht, oder? Also er kündet zwar, aber er geht dann juristisch vor.
Ja, es geht noch ein bisschen weiter. Es gibt noch, ich würde sagen, juristisches Hickhack. Letztlich endet es in einem Vergleich. Also das USZ, das Universitätsspital, das zahlt dann Urs Schwarz Geld für ja, Arbeit, die ihm sozusagen entgangen ist oder die er dann nicht mehr konnte machen. Er verliert aber, weil er sich nicht bewusst war, durch seine Invalidität oder durch seine Invaliditätserklärung auch den Zugriff auf sein ganzes Pensionskassenvermögen. Da ist auch sehr viel Geld.
Und er erholt sich nachher auch nicht mehr, oder?
Nein, es gibt zwischenzeitlich eine leichte Besserung, aber Komplikationen bleiben. Und der Urschwarz stirbt am 2. Juni 2021 im Spital Hirsland in Zürich. Und zwar 20 Minuten bevor eine Zeremonie stattfindet, wo ihm ein Preis verliehen wird für Transplantationsmedizin. Und es sind auch nur knapp 50 Tage bis zu seiner Pensionierung, also bis er 65 geworden wäre.
Kann man denn heute sagen, es gibt eine Verbindung zwischen Urs Schwarz, seiner Erkrankung und seiner Arbeitstätigkeit am Spital?
Ja und nein. Also generell ist es schwierig, ganz, ganz direkte Verbindungen zu machen zwischen zu viel Arbeit und einem Todesfall. Die Kausalität ist nicht ganz einfach, aber was ganz klar ist und was ganz viele Experten und Expertinnen und auch Studien zeigen und sagen, ist, dass Herzinfarkt, Hirnschläge, wie es ja jetzt Urs Schwarz dann auch hat, schlussendlich, was zu seinem Tod geführt hat, oft Folgen sind von zu viel Arbeit. Oder ich muss umgekehrt sagen, zu viel Arbeit kann diese Folgen haben. Und im Urs Schwarz, seinem Fall ist es ganz sicher, dass er gesundheitlich schwer beschädigt worden ist, wegen der fehlenden Ruhezeit und zu viel Stress. Also das ist sicher nicht in Frage zu stellen. Und dass die Vorgesetzten ihn nicht geschützt haben, ist auch klar. Und sich deshalb sein Gesundheitszustand in den letzten Jahren massiv verschlechtert hat.
Aber die Staatsanwaltschaft, Thomas, du hast das vorher einmal kurz ausgeführt, die sagt trotzdem sinngemäss, der Urs Schwarz hätte es eigentlich müssen wissen.
Ja, in der Einstellungsverfügung steht, eigentlich hätte ich es als Mediziner müssen besser wissen. Das war der Entscheid vom Zürcher Staatsanwalt. Doch wie wir eben vom Arbeitsrechtler, wo wir befragt haben, auch gehört haben, sind Arbeitgeber für Gesundheit auch von Kaderleuten verantwortlich. Und sie können sich nicht aus der Verantwortung irgendwie ziehen. Was ich jetzt interessant gefunden habe, bei unserer Recherche, also im Strafverfahren hat sich das Universitätsspital, die Leute, die dort befragt worden sind, haben sich gewehrt dagegen, dass da überhaupt eine Kausalität gibt zwischen dem im hohen Arbeitspensum und den gesundheitlichen Problemen und haben sicher nicht dafür verantwortlich sein. Aber jetzt als Reaktion auf unsere Recherche und wo wir eigentlich die Fakten, die wir recherchiert haben, auch am Universitätsspital nochmal vorgelegt haben, hat das Spital schon auch gesagt, dass man früher und konsequenter hätte müssen eingreifen müssen mit dem Wissen von jetzt. Also sie haben gesagt, ja, die Training von Urs Schwarz, die sei eine sehr belastende Phase gewesen, und zwar für alle Beteiligten. Und sie haben gesagt, sie bedauern sehr, wie das abgelaufen sei und wir haben mittlerweile Prozesse eingesetzt, dass sich so ein Fall nicht wiederholen können.
Ich würde zum Schluss gerne mal zu der Familie zurückkommen, die ihr sehr neu kennengelernt habt, die euch auch sehr neu das Leben von Urs Schwarz hergebracht haben. Wie geht es der Familie heute damit, auch nachdem sie das euch erzählt haben?
Es geht ihnen eigentlich so, wie ich das sehr oft erlebe bei so Medizinfällen. Also wir haben ja in den letzten Jahren sehr oft recherchiert und dort ist vor allem um Fehlbehandlung gegangen von Ärzten gegenüber Patientinnen und Patienten. Ein bisschen eine andere gelagerte Situation. Aber was gleich ist, ist, dass Angehörige zum Beispiel oder eben Patienten eigentlich es braucht, dass ein Spital sich mal entschuldigt. Dass mal jemand ansteht und sagt, es tut mir wahnsinnig leid, was ihr erlebt habt oder was ihr müsst durchmachen. Und das ist das, was nicht passiert. Und das schmerzt die Menschen. Und das ist auch in dem Fall von Urs Schwarz so. Ich glaube, es hätte sehr gut getan, wenn das Spital sich mal mit ihnen an den Tisch gesetzt hätte und angehört hat, was die haben müssen erleben. Und das fehlt. Und ich glaube, das ist, wie ich am Anfang schon gesagt habe von dem Podcast, auch der Grund, warum es der mutige Schritt, muss ich sagen, weil sie haben ja doch einen Teil von ihrem Leben jetzt da ausbreitet in unserem Artikel, dass sie sich zu dem mutigen Schritt entschieden haben.
Aber du hast es gesagt, ihr habt im Recherchedesk schon viele Missstände in der Medizin aufgedeckt in den letzten Jahren. Was nehmt ihr jetzt spezifisch von der Geschichte von Urs Schwarz mit?
Ja, generell haben wir viel gelernt über Arbeit, über zu viel Arbeit. Und der Fall Urs Schwarz ist natürlich ein extremer Einzelfall. Ich glaube nicht, dass es in der Schweiz viele Fälle gibt von Leuten, die sich wirklich in so einer Form zu Tod geschafft haben. Natürlich sterben viele Leute, weil sie auch zu viel arbeiten und vielleicht sonst noch ungesund leben. Aber es ist ein krasser Fall. Aber er hat uns doch zum Nachdenken gebracht über uns selber. Und wir hoffen ein bisschen, dass die Geschichte von Urs Schwarz auch andere motiviert, über ihre eigene Situation im Job nachzudenken. Vielleicht auch Vorgesetzte, die sich überlegen können, welche Möglichkeiten dass sie den Mitarbeitenden bieten können, gegen Stress vorzugehen.
Ja, ich glaube, es ist vielleicht auch ein Aufruf oder ein Weckruf für Ärztinnen und Ärzte. Weil was ich schon auch feststelle in Gesprächen, ist, dass zum Beispiel die Balance zwischen Arbeit und Freizeit bei Pflegenden viel mehr ein Thema ist oder in anderen Bereichen viel mehr ein Thema ist. Und ich glaube, bei Ärzten und Ärztinnen in der Medizinbranche, also bei den Medizinerinnen und Medizinern, ist das einfach noch viel weniger der Fall. Also dort ist man noch nicht an dem Punkt, dass man sich auch eingesteht, dass man nicht einfach immer nur funktioniert, sondern dass das manchmal halt einfach Grenzen hat. Und ich glaube, wenn das eine Diskussion vielleicht kann anstossen oder den einen oder anderen zum Überlegen kann bringen, dann ist das schon sehr gut und ist sicher im Sinn von Urschwarz.
Danke Katrin, danke Thomas für euren Besuch und für das Schildern von dieser Geschichte.
Danke dir.
Danke.
Die ganze Geschichte vom Urschwarz und wie man die muss verstehen, das haben der Thomas Knellwolf und Katrin Boss vom Recherchedesk in der aktuellen Dagimagi-Ausgabe ausführlich geschildert. Wir verlinken euch den Online-Artikel dazu im Episodenbeschreib. Ich empfehle euch sehr, die Geschichte auch noch in schriftlicher Form zu lesen. Das war es, die neueste Folge von «Apropos», die Folge produziert hat Valeria Matteo. Und wir hören uns am Montag wieder. Schönes Wochenende. Ciao zusammen.